Meine Damen und Herren, wenn ich Sie... Also die 400 Pirotten sind restlos weg. Noch einmal vielen herzlichen Dank an alle, die es gemacht haben. Ja, meine Damen und Herren, wir kommen zum zweiten Teil. Ich möchte, weil ich angesprochen worden bin, diejenigen, die sich für die baltischen Länder historisch interessieren, zumindest einen Literaturhinweis noch geben. Ich lasse das Buch dann auch dort am Tisch liegen. Also wer hineinblättern möchte, kann das gerne anschließend tun. Die derzeit wahrscheinlich beste, verständlichste und umfassendste Darstellung der baltischen Länder als Teil der deutschen Geschichte ist dieser Band Baltische Länder in der zehnbändigen Geschichte, deutsche Geschichte im Osten Europas. Herr von zur Mühlen hat ja einen ganz großen Teil dieses Bandes geschrieben und wer sich dafür interessiert, möge bitte hineinblättern und es ist wirklich die Möglichkeit, sich in sehr verständlicher Weise über das umfassend zu informieren, was Herr Krupnikow aus Zeitgründen hier nur ganz kurz ansprechen konnte. Ja, wir kommen jetzt zu den baltischen Bartchen. Was das ist, werden wir gleich erfahren. Herr Dr. Kellbrand, ich habe Sie schon als deutschen Balten vorgestellt. Nach den Vorgängen, die Herr Krupnikow erwähnt hat, sind Sie dann mehr oder weniger einflussreich nach Posen und dann nach Flucht vor den Russen, Kriegsteilnahme, Kriegsgefangenschaft, haben Sie Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft studiert, ein Berufsleben absolviert und seither beschäftigen Sie sich mit baltischen Bratchen. Da muss ja eigentlich etwas herauskommen. Ich wünsche uns viel Vergnügen. Meine Damen und Herren, was ist ein Bratchen? Besser als lange Erklärungen, ein Beispiel. Zwei alte Gutsnachbarn, Starkköpfe, knorrige Persönlichkeiten, natürlich total zerstritten. Dem Pastor gelingt es, am Sterbebett den einen dazu zu bringen, sich mit den Jüngern zu Frieden zu schließen. Er fügt die Hände zusammen und spricht seinen Segen. Der Jüngere wendet sich zum Gehen, da richtet sich der Alte noch einmal auf und faucht ihm hinterher. Wenn ich wieder aufkomme, dann gilt das nicht, dann wird geschossen. Das ist auch eine Art baltischer Standhaftigkeit. Er fliegt zurück. Das ist ein Bratchen. Bratchen sind also heitere Erzählungen. Sie sollen möglichst witzig sein, einen geistvollen Witz haben. Sie sollen, sie haben sehr oft Naivität und oftmals eine bissige Häme und zum Schluss eine unerwartete Wendung. Moment, jetzt muss ich nachschauen. Es soll deutlich machen, wie wir im Nordosten als deutsche Minderheit und Oberschicht gelebt und gedacht haben, zwischen Polen, Russen, Schweden, Juden, Esten und Letten, also sechs verschiedenen Völkern. Das Bratchen ist ein niederdeutsches Wort. Die Norddeutschen, die auswanderten ins Baltikum, brachten dieses Wort und ihr Plattdeutsch dorthin. Mein Urgroßvater, 1686 in Hamburg, wohnte am Kölbrand, hieß Kölbrand, dort wo heute die 3 Kilometer lange Kölbrandbrücke über den Kölbrand geht. Seine Vorfahren waren wohl auch Köhler und der sprach Platt. Und sein Sohn, der dann darauf nach Riga auswanderte, sprach natürlich Platt. Das Bratchen muss nicht immer wahr sein.
Zu ihm passt der Aphorismus: Alle Balten lügen, sagt ein Balte. Das sagt dann auch meine Frau, glaubt mir nur noch knapp 50%. Damit muss ich leben. Wichtig ist nur, dass in das Bratchen diese Spezies unseres Humors vermittelt, wie wir nach 750 Jahren multinationaler Koexistenz mit den Völkern im Nordosten und nach der Umsiedlung ins Reich gelebt, geliebt, gedacht, gefühlt und gesprochen haben. Mit Balten meine ich immer Deutschbalten und nun in medias res. Also, es geht um die Umsiedlung. Das erste Bratchen, rätselhafte Zwischenzeit. Der Führer hatte uns 39 heim ins Reich gerufen. Die Umsiedler aus Estland und Lettland kamen in Gotenhafen in Klingen an und wurden von den Dienststellen des Reichs gleich erfasst. Zur Feststellung der Personalien waren Mitglieder der Partei abkommandiert. Das waren Binnendeutsche, also damals Reichsdeutsche, die den Unterschied zwischen dem gregorianischen Kalender, der für uns gilt, nach Gregor dem 13., und dem julianischen Kalender, der seinerzeit für die Russen galt, nach Julius Caesar, der um 13 Tage zurücklag, den Unterschied kannten diese schlichten Reichsdeutschen nicht. Frage an eine baltische Dame, also wir mussten da alle antreten, an Tischen und so. Frage, wann sind Sie geboren? Am 1. August 1900, aber nach neuem Stil am 14. August 1900. Und der Beamte ist ganz unwillig und fragt ganz streng: Und wo waren Sie in der Zwischenzeit? Das konnte sie ihm nicht beantworten. Und jetzt fragt er natürlich, jetzt ist er natürlich ärgerlich und fragt weiter: Was sind Sie vom Beruf? Ich habe keinen Beruf. Hatte Ihr Mann eine Firma? Nein. Aber Sie müssen doch von irgendwas gelebt haben. Ja, natürlich, wir haben gut gelebt. Ja, wovon haben Sie denn gelebt? Man schickte zur Bank. wenn Sie in Schwierigkeiten sind? Ja. So witzig das ist, ich will nur darauf hinweisen, wir wollen ja auch etwas nach den Wurzeln forschen. Es war im Baltikum nicht üblich, über Geld zu sprechen. Ich bin ja da 27 geworden. Es wurde nie über diese niederen Dinge gesprochen. Ist nicht. Das ganze Materielle war zweitrangig, war nicht erwähnenswert. Auch wenn es knapp war.
Über Geld wurde nicht gesprochen, wenn es nicht da war.
Man schickte es im Bank. Aber da war es. Das ist die Bratchen, heißt Karl Hitler, den kennen Sie ja auch wohl noch aus der Geschichte. 1940, nach der Umsiedlung, sitzt in Posen, in der wackelnden Straßenbahn, wir waren ja umgesiedelt nach Posen, sitzt ein baltischer Gutsbesitzer. Da stürzt der frühere Befehlshaber der estnischen Marine, Admiral Baron Sarzer, also ein Balte, Befehlshaber der estnischen Marine, früher, stürzt auf ihn zu, grüß dich Gott, nur mein Lieberchen, nur sehe ich dich wieder, wie geht es dir und so, und also sie schabbern miteinander, und er verabschiedet sich, auf Wiedersehen, wohin soll ich gehen, dahin gehen, auf Wiedersehen, und will aussteigen aus der wackelnden Straßenbahn, da steht ein Goldfasan. Das ist so ein Parteimensch mit vielen Abzeichen. Braun, Gold und so. Goldfasan. Und tippt ihn an und stoppt den Schalter und sagt: Ich will Ihnen mal was sagen. Sie sind jetzt nicht mehr hier in Ihrer kalten Heimat. Sie sind jetzt hier bei uns im Reich. Und da heißt das nicht Auf Wiedersehen, sondern da heißt das Heil Hitler. Ist das klar? Und er warte ein Haar, ganz langsam. Ich will Ihnen mal was sagen. Freund aus dem Baltikum, mein Gutsnachbar, den will ich wiedersehen. Darum habe ich ihm gesagt, auf Wiedersehen. Sie will ich nicht wiedersehen, Herr Hitler. Ja, hier etwas, ich muss den Ausdruck, es war nun mal zum Kotzen. Entschuldigung, aber der Ausdruck war so. So heißt das Bratchen. Zwei ältere baltische Damen sitzen nach der Umsiedlung 1940, also wieder in Posen, in der Backener Straßenbahn, unterhalten sich recht unbekümmert auf Russisch. Das war so üblich, meine Eltern sprachen ja auch Russisch. Da steigt einer der Goldfasane zu und bemerkt dieses Gespräch mit Widerwillen und Ablehnung. Und er zum ersten Mal sagt er zum Kotzen. Und nachdem die Damen also unbekümmert weiter in Russisch, sagt er zum Kotzen. Und darauf die eine der Damen zum Schaffner, der da vorne seinen Hebel dreht: Herr Kondukteur, sind Sie doch bitte so freundlich anzuhalten, dem Herrn ist schlecht geworden, er möchte ja eine aussteigen. Der Kondukteur hielt an und der Herr stieg aus. Ein Signifikant, wir wollen ein bisschen hinterfragen. Es ist einfach die Überlegenheit der Dame gegenüber diesen meistens schlichten Parteimännern. Wir hatten im Baltikum recht viele Damen, die keinen Mann fanden, weil sie entweder in Sibirien oder im Krieg zugrunde gegangen waren. Deswegen hatten wir viele alte Tanten. Und davon handelt auch dies hier. Es heißt SA-Sturmabteilung. In die Posener Straßenbahn, die wackelt immer noch, in voller Uniform steigt ein SA-Mann ein. Vorher aber war schon eine alte baltische Dame eingestiegen. Und der SA-Mann nimmt ihr gegenüber Platz, so richtig stramm, und sie beobachtet ihn eine Weile, schwarze Uniform, sieht toll aus, und dann schließlich sagt sie: Wir hatten ja keine Ahnung von Uniformen, hier war ja plötzlich alles voller Uniformen in Posen. Ach, entschuldigen Sie bitte, ich kenne mich da nicht aus, was ist das für eine Uniform? Ich bin SA-Mann. Ach bitte, diese Abkürzung verstehe ich nicht. Was heißt denn das? Das heißt Sturmabteilung. Ah, jetzt verstehe ich das. Aber sagen Sie mir doch bitte, gegen wen stürmen Sie denn? Das konnte er auch nicht beantworten. Und wir sind jetzt in der Nachkriegszeit. Dies ist jetzt ein wahres Bratchen, ein ganz wahres. Es gibt wahre, weniger wahre und ganz wahre. Es war im kalten Nachkriegswinter 1946 und 47. Wer damals noch oder schon lebte, der wird wissen, ein eisiger Winter. In Hamburg froh alles, auch die Wissenschaft drohte einzuführen. Heinz von Zumühlen, das ist er, ein Zeitzeuge, betrat einen Seminarraum der Universität. Damals war er ein junger, schöner Mann. Heute ist er nur noch schön. Dort saß einsam hinter seinen Büchern ein junger Student im Mantel und fror. Mühlen grüßt, fasst an die Zentralheizung und sagt: Es scheint heute wieder nicht geheizt zu sein. Darauf der andere: Sind Sie Balte? Mühlen: Ja. Er darauf: Ich auch. Woher sind Sie? Aus Estland. Der andere: Ich auch. Ich bin aus Reval. Ich auch. Ich war Domschüler. Ich auch. Ich heiße Mühlen. Ich auch. Und es war sein jüngerer Vetter, den er wirklich noch nicht kannte. Also alle Baden lügen, aber nicht Heinz von Zumühlen. Und jetzt hier wieder ein Beispiel köstlicher Naivität. Das dänische Radio. Viele Baden landeten 1945 nach der Vertreibung und Flucht vor den Russen in Schleswig-Holstein, nicht weit von der dänischen Grenze. zwei Schwestern hier auf dem Land lebend, erfahren vom Tod ihrer Tante im nahegelegenen Dänemark. Die eine fährt hinüber, um den Hausstand aufzulösen und kommt zurück mit einigen Erbstücken. Da fragt die andere, war denn da kein Radio, das du hättest mitbringen können? Da sagt die andere, was sollen wir mit einem Radio, in dem ständig nur Dänisch gesprochen wird? Ja, sie lachen so dämlich, Entschuldigung. Das war damals absoluter Ernst, weil einfach diese alten Damen, sie hatten null Beziehung zu praktischen Dingen und zum technischen schon null. So ein Radio war einfach ein dämlicher Kasten, sonst gar nichts. Ja, und hier eine kurze Vorbemerkung, ob Sie es wissen, ist die Frage, dass der Angriff aus dem Osten hatte zur Folge, dass von Schlesien bis Ostpreußen 14,5 Millionen Menschen auf der Flucht waren vor den Russen. Dass hier im Westen ankamen 12 Millionen von 14,5 Millionen. Und dass diese 12 Millionen nahezu klaglos von den Reichsdeutschen, hier von den Einheimischen, aufgenommen wurden seinerzeit. Das ist weltgeschichtlich ein fast einmaliges Ereignis. Und in der Zeit war es, als die Pastorin Anna Speer nach der Flucht vor den Russen 1945 in einer Wohnraumverteilungsbehörde saß. Nein, war natürlich Wohnraum wahnsinnig knapp. Und zwar die Verteilungsbehörde für die baltischen Flüchtlinge. Unter den vielen, die sich dort um Wohnraum bewarben, war auch ein altes Frauchen. Und wie das damals üblich war, es gab Fragebogen und diese Fragebogen mussten ausgefüllt werden, da gab es Kästchen, gefragt wurde nach Beziehungen zur Wehrmacht oder zur Partei. Und nur zögernd und ganz verschämt kommt dieses Frauchen und reicht ihren Fragebogen zurück und die Pastorin, etwas neugierig geworden, guckt sie drauf, was der Grund ist und begreift, das Kästchen mit Beziehung zur Wehrmacht war angekreuzt mit der Bemerkung, nur einmal mit einem Unteroffizier. Es ist für uns ja heiter, es macht aber auch nachdenklich, es lässt zurückleuchten auf die konservative Struktur der Gesellschaft im Baltikum. Wir wussten genau, was sich gehört und was sich nicht gehört. Und was anständig damals anständig war und was nicht anständig war. Vor allen Dingen hieß es immer, das gehört sich nicht. Das habe ich noch in den Ohren. Ob ich mich daran ganz gehalten habe, ist die andere Frage. Aber diese Dame hier wusste, eigentlich gehörte sich das nicht. Das war damals so. Nun hier Ruhe in Frieden, dieses Bratchen spielt in derselben Zeit Vera Baronin Sass, also es sind hier wieder die Barone, aber es gibt ja auch Bürger, so wie ich, aber auch Menschen. Das Land wurde nun, war im Besitz weitestgehend der Barone und die Baronin Sass, 92 Jahre alt, in Norddeutschland überhaupt jedem Balten ein Begriff, die hat mir das vor einem Jahr telefonisch mitgeteilt. Sie betreute gleich nach dem Krieg in Holstein notleidende Landsleute. Sie fuhr einfach zu den Landsleuten, um sie zu beraten, ihnen zu helfen. Obgleich sie selbst natürlich notleidend war. Und sie traf also eine Familie an bei einem Bauern und die wirkte besonders bedrückt. Und schließlich schüttete ihr das Herz aus und Folgendes ergab sich. Die nach Kanada ausgewanderte Großmutter schickte immer wieder Pakete. Das war ja üblich, es waren ja viele Balten nach Kanada ausgewandert. Aus Furcht vor dem Bolschewiken. Und die schickte Pakete, in dem fand sich ein Glas mit einem Gewürz und eben anderen Köstlichkeiten. Und Gewürze waren besonders wichtig, weil auch die Bauern hatten damals in Holstein wenig oder gar keine Gewürze und man konnte tauschen gegen Butter und Eier und was da was. So, und dieses Glas wurde wieder mit den Wirtsleuten geteilt. Wenige Tage später kam ein Brief aus Kanada, dass die Großmutter verstorben sei und in einem Schraubglas wäre die Asche der Großmutter. Alle waren nur sehr traurig und betroffen und es ließ sich nicht vermeiden, dass natürlich dieser Umstand, dieser Irrtum sich im Ort Fluchs herumsprach und prompt erschien in der örtlichen Zeitung: Balten essen ihre Großmutter. Das stimmt nicht, denn es ist nur die Hälfte haben sie aufgehört, die anderen haben ja die Witzleute. Das nächste ist wieder ein Beispiel baltischer Naivität. Es ist ein Nonplusultra, aber es ist gewesen. Graf Arnold heißt es. Kurz nach Kriegsende gehen zwei ältere baltische Damen durch die total zerstörte Düsseldorfer Innenstadt und suchen eine Adresse. Da hängt ein Straßenschild, Graf Adolf Allee. Da fasst die eine die andere und sagt: Bei Gottchen, Erbarmung, Amalie, guck doch, jetzt haben sie ihn noch geadelt. Das ist natürlich herzergreifend, aber das gab es. Und es gab auch Folgendes: für einen Baden kann es zuweilen schwierig sein, seine Herkunft aus der nordöstlichen Ecke Europas zu erklären. Hierzu ein Erlebnis, das Erik von Pistolkors, ein Freund von mir, in Kanada hatte. Der Balte sagt: Guten Tag in Kanada, ich heiße Pistolkors. Der Kanadier: Wie heißen Sie bitte? Pistolkors, der Name und meine Vorfahren sind Schweden, sind Skandinavier. Dann sind Sie Schwede. Nein, ich bin kanadischer Bürger. In welchem Land wurden Sie geboren? In Estland. Ihre Eltern waren also Esten? Nein, mein Vater wurde in Russland, im Zarenreich geboren. War dann zumindest Ihre Mutter eine Estin? Nein, Ihre Eltern waren Bayern. Ihr Geburtsort allerdings ist Petersburg. Und Sie, sind Sie denn nun Deutscher? Ja. Ich kam im Zuge der Umsiedlung mit 15 Jahren ins Reich. Von dort gelangte ich nach Kanada. Geboren wurde ich in Estland. Pause. Der Kanadier denkt nach. Nun lassen Sie mich zusammenfassen. Ihre Vorfahren waren Schweden. Ihre Mutter kam aus Bayern. Ihr Vater jedoch aus Russland. Sie waren zunächst Este, danach Deutscher. Jetzt sind Sie Kanadier. Welcher Volksgruppe fühlen Sie sich denn zugehörig? Der Balte: Zu den Balten. Pardon, sagt der Kanadier, das übersteigt mein Fassungsvermögen. auch das zu hinterleuchten, bei aller Heiterkeit, die Tragik ist, dass diese Volksgruppe herausgerissen wurde aus einem vertrauten, jahrhundertelang vertrauten Raum, aus einer Atmosphäre, in der wir eben jahrhundertelang gelebt, auch gelitten und auch geblüht hatten und jetzt als Flüchtling in die Welt hinaus katapultiert wurden. Ein Teil ist glücklicherweise hier gelandet. Als Deutsche in Deutschland, das war für uns auch, meine Eltern hatten russische Pässe bis 18, dann hatten sie lettische Pässe und als wir in Gotenhafen ankamen, bekamen wir deutsche Pässe und waren Deutsche in Deutschland. So, und jetzt kommt der zweite Teil, baltische Bratchen aus älterer Zeit. Die liegen da abgezogen auf dem Tisch hinten, weil die nicht im Büchlein sind. Folgen Sie mir jetzt bitte in die gute alte Zeit, also etwa um 1870, das ist die Zeit von Alexander II., die schon vorhin von Professor Kubtjikow erwähnt wurde, als es eine Lust war zu leben, als fast unbeschränkte Gastfreundschaft herrschte und wir uns frei in Raum und Zeit und materieller Unabhängigkeit entfalten konnten, in der Breite des östlichen Lebensstils, in der, wie die Russen sagen, Shirokaya Natura. Es war die Zeit, als man am Spieltisch des Lebens gewann und verlor, ohne zu erbleichen, als man sich schoss, wenn die Ehre verletzt war, und sich erschoss, wenn sie verloren war. Es war aber auch die Zeit, als auf den Gütern ein guter Schnaps gebrannt wurde und die Bauern den Samogol brannten. Das war ein ganz brandiger Branntwein, also ein Schnaps. Danach ist hier das Rezept der baltischen Vogelsuppe. Das ist zur Nachahmung des Vogels. Man nimmt ein Gewehr und schießt einen Vogel, hier einfach diesen schwarzen, den da oben fliegt. Dieser wird gesalzen, den Salz wirft man weg. Man nimmt 2 Liter Wasser, in dem man den Vogel kocht, das Wasser gießt man weg. Jetzt nimmt man 2 Liter Milch, in dem man den Vogel kocht, die Milch gießt man weg. Jetzt nimmt man 2 Liter Wodka, in dem man den Vogel kocht, den Vogel schmeißt man weg, den Saft trinkt man kalt mit der Fuska. Prost! Baltische Vogelsuppe. Das nächste Bratchen mit einem Stein, hoffentlich sind alle über 20, weil zum Baltikum wurde Steinchen nur mit über 20 erzählt. Hochzeit im Kurland. Neugierig guckt die Schwiegermutter durch das Schlüsselloch und entdeckt die Schwiegertochter ganz nackt. Am nächsten Morgen fragt sie sie, was hattest du denn da an? Sagt die Schwiegertochter, das Liebesgewand. Darauf eilt die Schwiegermutter ganz schnell in ihr Schlafzimmer und wäscht und schrubbt und macht alles und Puder über das Ganze und wie heißt das? Was will ich? So, und eilt in ihr Schlafgemach. Und es kommt der Gatte, erblickt sie, stockt und fragt, was hast du denn da an? Dann sagt sie, mein liebes Gewand. Er sagte, das hättest du aber auch bücheln können. Eine kurze Episode aus Riga vor 70 Jahren. Das Nachfolgende hat mir mein Vater erzählt, also er war Jurist am Gericht in Riga und ich war da 6 Jahre alt. Der Bock heißt es. Da steht ein Jäger vor Gericht. Der Richter fragt, warum haben Sie denn geschossen? Nur ich sah im Gebüsch einen Bock und schoss. Wann haben Sie denn gemerkt, dass es gar kein Bock war? Als er zurückschoss. Ein Bratchen mit Stammchen haben wir ersehen von einer Parolin Fips. Fips ist ein ganz bekannter Kind in Kurland. Gut Nurmhusen, ein Riesengut in Kurland. Die Wirtschafterin vom Pastor, noch sehr jung, macht einen ersten Versuch im Rotlichtmilieu der Kleinstadt, also Talsen oder sowas. Ja. Plötzlich kommt zufällig ihre Freundin vorbei und fragt, was, Camilla, was machst du denn hier? Was verlangst du? Da sagt sie, ja, ich weiß nicht. Vom Pastor bekam ich immer eine Tafel Schokolade. Jetzt hier ein bisschen was, was die Kultur auf den Gütern betrifft, im Baltikum. Zu den Gütern in Kurland gehörte unverzichtbar der Hofjude. Er besorgte alles, Geld und Waren. Er kaufte vom Gutsherrn das Getreide auf dem Korn, auf dem Halm. Und er kaufte und er war auch mal zuständig für Ehevermittlungen. Generationen hindurch war der Hofjude eine Institution. Er gehörte zum Gut. Es war ein konstantes Vertrauensverhältnis. Die folgende Geschichte erzählt der Bixtensche Baron Rapp, also vom Gut Bixten. Der Baron fragte Juden, kannst du mir einen Dobermann besorgen? Herr Baron, wo wenn ich keinen Dobermann besorgen kann, habe ich doch einen Kompagnon, der hat das Lager voller Dobermanner. Ja, ich möchte aber einen großen Dobermann. Aber natürlich, Herr Dobermann, Baron, weiß ich doch, werde nächste Woche einen großen Dobermann bringen. Ja, ich will aber einen schwarzen haben. Herr Baron, weiß ich doch, schwarz ist beim Dobermann das Beste. Also, der Baron. Zufrieden, der Jude verspricht, wendet sich zum Gehen, aber fragt nochmal in der Tür zurück, pardon, muss ich den Herrn Baron fragen, was bitteschön ist ein Doppermann? Ja. ja, etwas eine herbe Geschichte, aber sie, es gab natürlich auch, weil wir auf dichtem Raum lebten, gab es auch etwas Dekadenz. Und wir haben Balken, haben auch gerne geschossen, viel geschossen, hier wird auch geschossen. Aufgrund der Abgeschiedenheit der Güter im Baltikum war das Wichtigste der Kontakt zu den Nachbarn, zu den Gleichgesinnten, ganz einfach die Geselligkeit. So wie, sich, wie wir sie hier haben. Ist das nicht schön, so eine Geselligkeit? Warum Korf, wieder Korf und Felix, das sind ganz alte Geschlechter, ein älterer kurländischer Junggeselle, lebt ziemlich einsam auf seinem Gut, hat zahlreiche körperliche Gebrechen und hat die Hoffnung aufgegeben, noch eine Frau zu bekommen. Er beschließt, deprimiert Schluss zu machen und ruft seinen Freund an, Felix, sein Nachbar, bitte komm und knall mich ab. Nach kurzem Zögern fragt Felix, ja, gut, soll es jetzt gleich sein? Nein, sagt er, bitte morgen. Gut, Felix kommt am nächsten Tag mit seinem alten Drill und sie gehen in den Park. Felix stellt sich in die Büsche, der Alte stellt sich in die Büsche und sagt dem Felix, so, nun kannst du schießen. Da hört man plötzlich vom Herrenhaus her Pferdegetrappel und das Mahlen von Kaleschen, Rädern auf dem Kies, also dass da Kaleschen ankommen. Und da ruft der Korf ganz aufgeregt, Felix, Felix, nicht schießen, jetzt zu kommen, wir verschieben auf morgen. Und dazu muss man sagen, dass Korf Glück hatte, denn wenn Gäste kamen, blieben sie 3 Tage oder 3 Wochen oder auch 3 Monate. Das war die Chirurgia Natura. Und nun Kanarienvogel in Livland. Es war in der guten alten Zeit, als die Aktivitas der studentischen Korporation Livonia zu Dorpat einen ihrer alten Herren auf seinem Gut besuchen wollte. Der Philister war leider abwesend, er war zur Bärenjacht in Russland, also die Dame des Hauses empfing die Herren allein. Und es gab ein festliches Abendessen und die Studenten feierten ohne die Dame des Hauses bis in die Nacht hinein auf Kosten des Philisters. Am nächsten Morgen erscheint die Dame des Hauses sehr blass und stellt fest, meine Herren, guten Morgen. Ich freue mich und hoffe, dass Sie schön gefeiert haben. Dass Sie die alten Biedermeier-Möbel im Kamin verheizt haben. Naja, also ich kann das verstehen, denn es wurde ja kühler. Dafür habe ich Verständnis. Dass Sie aus lauter Freude das gesamte englische Geschirr am Kamin zerschlagen haben, weil sie Spaß haben wollten. Nur ja, also das kann ich auch noch verstehen. Dass sie mit ihren Pistolen nachts in die Decke geschossen haben, wo oben das Zimmermädchen schläft, die Kanonade nicht überlebt hat. Na ja, wir werden ein neues Zimmermädchen besorgen. Aber dass sie meinen Kanarienvogel mit der Gabel in die Wand gestoßen haben und sagen, das war schon, das verzeih ich Ihnen nicht. Man sieht daraus, wenn man das hinterleuchtet, welche Großzügigkeit gegenüber Sachen herrschte, die Chirurgia Natura, wie bei Biedermeier-Möbel oder englische Schirren, wenn man Spaß hat, spielt keine Rolle. Aber ein Kanarienvogel. Und nun die 10 Livländer. Auf ein Gut in Livland wird der Pastor gerufen. Die Gnädige, schon in reifen Jahren, soll das letzte Abendmahl und den Segen der Kirche erhalten. Der Pastor macht sich mit Pferd und Wagen auf den Weg und erteilt der Gutsherrin das Abendmahl und den Segen. Verabschiedet sich mit den Worten, gnädige Frau, wir werden uns in diesem Leben nicht mehr wiedersehen, leben Sie wohl. Ein Dreivierteljahr später wird er wieder gerufen, wie es heißt, zu einer Amtshandlung, spannt an, fährt vor und sieht die Herrin da oben auf der Freitreppe stehen mit einem Bündel in der Hand. Er eilt die Treppe hoch, liebe Frau, ich bin ja unsäglich froh, wie ist das möglich, wir hatten uns doch schon verabschiedet. Naja, sagt der Herr Pastor, ich habe zu meinem Heinrich gesagt, ich habe gesagt, Heinrich, bevor ich sterbe, beglück mich noch einmal. Und was wollen Sie, ein Jungchen? So wurde in diesem Fall jedenfalls bis zum letzten Atemzug für Nachwuchs gesorgt. Und nun etwa zwei letzte Russen und Deutsche. Kolbasnik. Die Übersetzung heißt Wurstmacher, denn die deutschen Einwanderer nach Russland, ja, zeitweilig sehr zahlreich, brachten die Kunst des Wurstmachens nach Russland und wurden da Wurstmacher genannt, Kolbasniki. Im Vorzimmer des Zaren Alexander II. Stehen hohe russische Würdenträger und warten auf die Audienz. Da betritt eine deutsche Delegation unter August von Oettingen, ganz bekannter Name, Stadthaupt von Riga, betritt den Raum. Die Russen stocken und gucken. Einer sagt, Smatri, tam idut eti kolbasniki. Guck da, da kommen die Wurstmacher. Darauf spontan, Oettingen, Replik. Где столько скота, там и колбасники нужен. Wo so viele Wurstmacher sind, da sind auch wo so viele Rindviecher sind, da sind auch Wurstmacher. Das saß. Dazu darf man hier kurz bemerken, dem Zaren gegenüber waren wir immer loyal, der russischen Bevölkerung oder dem Volke gegenüber auf Distanz, aber dem Zaren gegenüber absolut loyal. Das nächste, Schwein gehabt. Der russische, wir hatten ja in Livland, Island und Gurland russische Gouverneure, deutsche Verwaltung, russische Gouverneure. Also der russische Gouverneur von Livland besucht Petersburg. Aus Petersburg kommen den großen Adelsball in Riga. Also das waren festliche Ereignisse. In der Bahn fragt er seinen Adjutanten, was heißt Deutsch auf Deutsch? Ich habe Schwein gehabt, sagt der Adjutant, sagt Exzellenz, das heißt Glück gehabt. Auf dem Ball betrachten das Stadthaupt von Riga, August von Oettingen und der Gouverneur die tanzenden Paare als Oettingens jüngste Tochter, gartenschlank, blond und federleicht über das Parkett schwebt und Oettingen fragt seinen Gouverneur Exzellenz, haben Sie schon mit meiner Tochter getanzt? Nein, Oettingen. Der Schwein habe ich noch nicht gekauft. Ich hoffe sehr, dass ich Ihnen etwas von der baltischen Eigenart vermitteln konnte. Wie wir gelebt, geliebt, wie wir gedacht, gefühlt und gesprochen haben. Wir sind eine verschwindend kleine Volksgruppe, vielleicht 40.000 Balten noch auf jeden Reichsdeutsch auf jeden Bundesdeutsch, muss ich ja sagen, kommt ein zweitausendstel Balken. Das ist ein Millimeter. Trotzdem versuchen wir, Wirkung zu erzeugen. Sollte es jedoch nicht einmal klappen, so rettet uns die Maxime, ein Balte ist ein Mensch, der bis ins höchste Alter immer noch zu den schönsten Hoffnungen berechtigt. Das hält uns aufrecht. Wir wissen, dass wir ein auslaufendes Modell sind, aber wir laufen heiter aus. In diesem Sinne ist mein letzter Wunsch, möge Gott uns noch lange erhalten, die Bayern und die Baden.
Bekanntlich ist auch Münchhausen im Baltikum gewesen. Es ist nur die Frage, wer von wem gelernt hat.
Also zweifellos ist es so, dass die Bayern mit den Bayern etwas lernen können. Ja, meine Damen und Herren, ich darf in Ihrer aller Namen Herrn Dr. Kelbrand nochmal sehr herzlich danken. Ich glaube, die Kombination, die wir heute erlebt haben, sozusagen die wissenschaftliche Hinführung zur Wirklichkeit, die dann Herr Kellmann hier geboten hat, das ist die ideale Mischung für unsere zukünftigen Veranstaltungen. Und insofern danke ich Ihnen beiden sehr. Das war ein Versuch und ich denke, es war ein gelungener Versuch. Ich will darauf hinweisen, dass es zwar keine Pirogen mehr gibt, aber das andere dazwischen, das könnte man noch konsumieren. Also Sie können sich gerne noch etwas zu trinken holen. Sie dürfen so lange bleiben, wie Sie wollen. Ich wünsche Ihnen noch gute Gespräche und einen guten Nachhauseweg. Und besuchen Sie uns mal wieder. Sie waren wunderbare Gäste. Vielen herzlichen Dank.
Ach, wunderbar. Ich habe auch noch nie gesehen, wie jemand den Kopf lassen kann.